Heute treten wir so langsam in die Schlussphase von unserer Predigtreihe, wie es hier steht, erschaffen, um Gott zu dienen. Und wie es so ist bei einer Schlussphase, das ist ja in den meisten Filmen auch so, erst in der Schlussphase kommt der Höhepunkt. Und so treten wir heute Morgen oder kommen wir heute Morgen zum Höhepunkt oder wir könnten auch sagen zum Zielpunkt von all dem, was uns bereits schon im Buch Esra und dann weiter erzählt wird, eben im ganzen Buch Nehemia, nämlich zur Einweihungsfeier dieses Festes, dieser Mauer. Einweihungsfest. Und dieser Wiederaufbau dieser jahrelang zerstörten Stadtmauer Jerusalems, das war ja eigentlich ein außergewöhnliches Wunder. Wer dabei war in dieser Predigtreihe, hat das ja miterlebt. Das war eine Sensation. Das war menschlich fast nicht verstehbar. Warum? Viele dieser Bauleute, die da an dieser Mauer gearbeitet haben, die kamen ja erst seit kurzer Zeit aus der Verbannung, aus dem Exil zurück, aus Persien oder früher noch Babylonien. Die waren ja voll damit beschäftigt, ihre eigene Existenz aufzubauen, mit sich selber beschäftigt. Und jetzt mussten sie ja diese Mauer bauen. Und warum weiter ein Wunder? Weil es unter diesen Bauleuten, die daran gearbeitet haben, an dieser Mauer, gab es nur ganz wenige Fachleute, die etwas verstanden von Statik, eben vom Bauen einer solchen Mauer. Die meisten, die daran gearbeitet haben, waren absolute Laien. Aber diese Bauleute damals haben trotz massiver Behinderung von allen Feinden, die rund um sie herum waren, in ungewöhnlich kurzer Zeit diese seit Jahren, Jahrzehnten zerstörte Stadtmauer wieder aufgebaut. Ein außergewöhnliches Wunder, eine Sensation. Und umso mehr oder entsprechend dieser Sensation war ja dann auch dieses Freudenfest, das in unserem Text heute beschrieben ist. Und ich möchte euch einladen, dass wir für einen Moment schon einstimmen in diese Feststimmung bei diesem Einweihungsfest. In Nehemia 12 wird uns das ja beschrieben und ich möchte jetzt zum Anfang Vers 27 lesen, wo wir so richtig etwas spüren von dieser Feststimmung, die damals in der Luft lag. Nehemia 12 ab Vers 27. Da heißt es, und bei der Einweihung der Mauer Jerusalems holte man die Leviten aus allen ihren Orten nach Jerusalem, um Einweihung zu halten mit Freuden, mit Danken, mit Singen, mit Zimpeln, mit Zittern. Da ist nicht ein äußeres körperliches Zittern gemeint, sondern das Instrument, die Zither. Und mit, was heißt es noch weiter, und mit Harfen. Also es war ein riesiges Fest. Und dieses riesige Fest brauchte entsprechend viel Personal. Und das hat man gar geholt, wir haben es gehört. Von allen umliegenden Orten hat man alle Priester und Leviten gesammelt. Und die Musikinstrumente, die schon zur Zeit damals von David in Gebrauch waren, die hat man da wieder neu in Betrieb genommen. Alle verfügbaren Zimpeln, Schlaginstrumente und Blasinstrumente und was es alles damals gab. Übrigens, alle Instrumente, die es damals gab, die wurden immer auch im Gottesdienst eingesetzt. Alle. Ist noch heute so. Ein fröhliches Fest, ein großes Fest. Und die Fröhlichkeit dieses Festes war so ausgelassen. Die war so herzhaft. Es heißt wörtlich hier, dass man die Festfreude auch außerhalb der Stadt Jerusalem weit herum hörte. Dieses Musizieren, dieses Loben, dieses Danken. Also es wäre zu vergleichen, wie wenn dieses Fest in Schaffhausen stattgefunden hätte, man hätte es hier in Thayngen noch gehört. So fröhlich und so ausgelassen war diese Feststimmung. Und trotzdem ist etwas seltsam. Ich habe dem in der Vorbereitung lange nachgedacht. Das hat mich so beschäftigt. Etwas ist seltsam, und zwar im Erzählfaden, der durch das ganze Buch Nehemia hindurchgeht, bis jetzt zu dieser Einweihung. Was ist denn seltsam? Normalerweise ist es so, wenn von etwas berichtet wird, dass man dies der Reihe nach berichtet. Zuerst war dies, und dann war dies, und dann geschah dies, und dann geschah dies. Das ist doch normal, wenn man etwas berichtet. Schön der Reihe nach. Wir haben es nicht gerne, manchmal gibt es, wenn man Leuten zuhört, muss man überlegen, war es jetzt da zum Schluss oder war es am Anfang. Normal ist, dass man schön der Reihe nach erzählt. So wie es auch bei einer Uhr der Fall ist. 7 Uhr und dann kommt 8 Uhr und dann kommt 9 Uhr. Ich weiß nicht, wie ihr heute Morgen aufgestanden seid. Vielleicht um 8 Uhr, ich weiß es nicht. Bist du aufgestanden hier? Und dann hast du um 2:30 am Nachmittag morgen gegessen und bist um 9 Uhr dann langsam auf den Weg dich gemacht, hier in den Gottesdienst zu kommen. War es so? 8 Uhr, dann 2:30 Uhr und dann wieder 9 Uhr. Nein. Aber im Buch Nehemia lief das genauso. Der Erzählfaden ist genauso. Fängt an beim Buch Kapitel 1 Nehemia, Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 4. Und dann hört es plötzlich auf. Ich zeige es jetzt ganz einfach. Man könnte es noch differenzierter zeigen, aber es wird dann zu kompliziert. Und dann werden andere Dinge erzählt und jetzt kommt plötzlich die Einweihung, nicht die Einsegnung. Ich bin immer noch im Einsegnungsmodus. Aber jetzt sind wir bei der Einweihung der Stadtmauer. So ist die Geschichte erzählt im Buch Nehemia. Und was wird denn ab Kapitel 5? Da wird ja auch etwas erzählt bis Kapitel 12. Da werden zum Teil Dinge erzählt, ich sage es bewusst ein bisschen einfach, zum Teil, die erst nach dieser Einweihung geschahen. Das ist das Seltsame. Also wird etwas der Reihe nach erzählt und dann werden Dinge erzählt, so ich sage mal so grob, bei Kapitel 5 fängt schon an, bis Kapitel 11 mit Unterbrüchen, die erst nach der Einweihung geschahen. Und das ist doch ein bisschen seltsam. Normalerweise in unseren Augen wäre es so, dass man das erzählt und jetzt käme eigentlich die Einweihung der Stadtmauer. Das ist doch seltsam. Habt ihr das verstanden? Ich habe mir lange überlegt, wie kann ich das kurz erklären, dass man auch es versteht. Das ist speziell in diesem Buch Nehemia. So haben wir auch sonst in der Bibel, dass er Gott nicht an die Reihenfolge der Ereignis hält, sondern dass mal hier erzählt wird, dann wieder etwas später, dann wieder etwas vorher. Und die große Frage, die mich auch beschäftigt hat in der Vorbereitung, warum ist denn das so? So eine seltsame Reihenfolge. Wir glauben doch, dass auch dieses Buch Nehemia Gottes Wort ist. Also Gott wollte es so aufgeschrieben haben, wie es eben aufgeschrieben ist und auch in dieser Reihenfolge. Glauben wir das? Also ich glaube, das ist Gottes inspiriertes Wort, auch das Buch Nehemia. Ja, wenn es das ist, muss es doch einen Grund haben, warum Gottes Uhren eben anders ticken als unser Denken, als unsere normalen Uhren. Da muss doch eine Absicht sein. Und als ich darüber nachdachte, bin ich so froh geworden. Wir sehen nämlich in dieser komischen Reihenfolge, könnten wir sagen, eigentlich ganz, ganz tief ins Herz Gottes hinein. Auch wenn uns das seltsam erscheint, aber gerade mit dieser seltsamen Reihenfolge, dass zuerst das erzählt wird, dass er später kam und erst nachher wieder was vorher kam, da sehen wir ganz tief ins Herz Gottes hinein, ins Denken Gottes hinein, in seine Prioritäten hinein, die eben anders sind als unsere. Ich habe es mal so formuliert, Gottes Herz oder Gottes Denken, bei dem ist unsere innere Entwicklung von uns Menschen eben wichtiger als die äußere Entwicklung. Und deshalb diese Reihenfolge. Gott war viel wichtiger, wie das Volk Israel sich innerlich entwickelt, diese Bauleute, was zum Teil erst nachher geschah. dass er dies vorher ins Buch Nehemia beschreiben ließ. Weil Gott eben unsere innere Entwicklung von uns Menschen wichtiger ist als die äußere Entwicklung, als eben die Fertigstellung dieser Mauer, obwohl die auch wichtig war und obwohl die auch nötig war. Und darum wird diese innere Entwicklung, das mit Rot, wird zuerst beschrieben und dann erst die Einweihung, obwohl das chronologisch so eigentlich nach unserem Empfinden nicht stimmt. Was wird denn da beschrieben? Der Anfang, der Mauerbau hier. Nachher wird beschrieben, wie das Volk Israel innerlich zu Gott umgekehrt ist. Und das war nicht nur eine Gefühlsregung, es wird beschrieben ausführlich, dass sie sich neu verpflichtet haben, auch schriftlich Gott zu dienen. Da wurden einige Dinge aufgelistet. Nicht nur so ein Schnellfeuer, das nach 3 Wochen wieder vorbei ist, sondern nachhaltig. Da wird beschrieben, wie zwischenmenschliche Spannungen im Volk Gottes bereinigt wurden, obwohl diese Geschichte eigentlich erst nachher stattfanden, weil Gott das eben wichtig ist. Weil für Gott, ich sage es noch einmal, unsere innere Entwicklung von uns Menschen wichtiger ist als die äußere Entwicklung. Und wir leben ja heute in einer Gesellschaft, wo die Optimierung von äußeren Dingen so einen hohen Stellenwert hat. Es gibt ja heute sogenannte Gesundheitstracks. Ich weiß nicht, ob jemand so einen dabei hat. Wie Uhren kann man die tragen? Da wird registriert, wie viele Schritte ich mache pro Tag, wie hoch meine Herzfrequenz ist, wie gesund ich schlafe, was ich sonst für einen Rhythmus habe, damit ich möglichst gesund lebe. Also wir könnten sagen, eben äußere Dinge, die werden so hoch gewichtet in unserer Gesellschaft. Oder wir sind in unserer Gesellschaft so spezialisiert, die Fassade schön zu dekorieren. Auch auf all diesen Social Medias, die wir haben, da können wir wunderschöne Fotos posten, die man zum Teil noch bearbeiten kann künstlich, dass sie noch schöner aussehen wie in Wirklichkeit. Auf Facebook, auf Instagram, auf WhatsApp. Auf WhatsApp war, glaube ich, vor einiger Zeit der Trend, dass man sein Hochzeitsfoto in den Status stellt. Das ist eine gute Idee. Das kann man noch aufpolieren, dass es noch mehr strahlt, dass es wirklich strahlt, das Foto. Aber wie leicht verstecken wir manchmal hinter solchen äußerlicher Aufpolierung, was innen drin ist. Schönes Hochzeitsfoto, wie steht's mit unserer Ehe? Vielleicht schon lange der Wurm drin. Und wir gehen es nicht an. Aber wir posten das und wir posten das und wir posten das. Alles nur die Sonnenseite von unserem Leben. Und alle denken, wow. Und dahinter, was steckt dahinter? Wir leben in einer Gesellschaft, wo eben auf Fassadenpolitur spezialisiert ist. Wir bauen gerne und schnell, ich rede jetzt im Bild von dieser Geschichte, ein schönes Mäuerchen, das gut wirkt. Aber stecken gerne die Schattenseite dahinter. Oder wenn uns etwas Unangenehmes begegnet, was machen wir gerne und schnell? Wir beten, Heiland, nimm das möglichst schnell weg. Und sind manchmal erstaunt, dass Jesus diese schnell wegbetet. Dieses schnell wegbeten nicht erhört. Warum nicht? Weil Gott eben eine andere Reihenfolge hat als wir. Jesus will nicht immer so schnell nur ein Pflästerli drüber kleben, sondern er will nachhaltige Veränderung. Wenn er jedes Gebet um Äußerlichkeit, Herr, ich habe da ein Problem, nimm das schnell weg, wenn er das sofort wegnehmen würde, dann würden wir innerlich nicht weiterkommen. Da würde das Innerste nicht verändert. Und deshalb macht es Gott heute noch so. Bevor das kommt, diese Einweihung, die Fertigstellung der Mauer nach außen, hat Gott einen anderen Plan, dass innere, tiefgreifende Veränderung stattfindet. Oder ein anderes Beispiel. Wenn etwas schief läuft in unserem Leben und wir können das nicht mehr verbergen, was kann man da machen? Man kann dann schnell sagen, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. So im Sinne von, so kann ich die negativen Folgen abwehren. Es gibt Kinder, die machen das weltmeisterhaft. Wenn sie ein Gebot von ihren Eltern übertreten haben, sagen sie dann schnell, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, dass es keine Konsequenzen hat. Also ich habe das ja auch gemacht bei uns. Ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt öffentlich erzählen darf, aber es war im letzten Jahrtausend. Bei uns kam manchmal noch der Teppichklopfer in Aktion. Oh, darf man heute nicht mehr, bist verjährt im letzten Jahrtausend. Teppichklopfer auf den Hintern, aber ich erzähle euch das, wie es nie wehgetan hat. Obwohl ich oft bekam, ich hatte zwei Tricks, dass es nicht wehtat. Wenn ich wusste, jetzt habe ich etwas gebosket oder eben angestellt, ein Gebot der Eltern gebrochen, wusste ich ja die Konsequenzen. Und da wusste ich, wo meine Mutter die Stoffresten hat. Da habe ich dann meinen Hintern da vollgepackt mit diesen. Deshalb hat es nie weh gemacht. Und noch ein Trick hat noch viel besser funktioniert, vor allem bei meinem Vater hat es gut funktioniert. Ich habe dann meistens so aus Reue laut geschrien, als er loslegte. Geschrien aus Reue oder habe Schmerzen vorgetäuscht, obwohl es gar nie weh getan hat und der Vater hat meistens schnell wieder aufgehört. Und so machen wir es manchmal, so schnell ein, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, jetzt kannst du ja nichts mehr sagen, es tut mir ja leid, dass man die negativen Konsequenzen umgehen kann. Und dieses Spiel können wir mit Menschen machen, bei meinem Vater hat es geklappt, bei der Mutter ein bisschen weniger, die hat mich besser gekannt. Aber mit Gott geht das nicht, wir gehen gerne schnell immer daher. Aber Gott macht zuerst diesen Weg, er macht diesen Weg mit uns. Und ich habe es auch noch anders formuliert, ihr seht es auch im Flyer. Eine nachhaltige, positive Veränderung bei dir und bei mir ist Gott wichtiger als nur eine schnelle Fassadenrenovation. Da sind wir ja Weltmeister. Dass es wieder gut aussieht nach außen, dass niemand etwas merkt. Wir wollen immer gleich von hier hier gehen und Gott sagt, nein, zuerst möchte ich bei dir innere Veränderung und dann kommt dann die schöne Einweihung dieser Mauer. Weil Gott es nur gut mit uns meint, weil er nicht will, dass wir stecken bleiben in unserer inneren Entwicklung. Und deshalb wollen wir, ich brauche jetzt ein anderes Bild, das Beschneiden des Rebmeisters Jesus oder des Weingärtners Jesus, wie es im Johannes 13 beschrieben ist, an uns geschehen lassen. Das ist dieser Teil, auch wenn es manchmal ein bisschen wehtut. Aber Gott, ich sage es nochmal, ist eine nachhaltige Veränderung viel wichtiger als schnelle, sage ich jetzt einmal im Bild von Johannes 15, schöne Trauben, die nach außen schön aussehen, aber eigentlich sauer sind beim Genießen. Nicht bekömmlich sind, nicht genießbar sind. Und Gott meint es nur gut mit uns. Ich habe auch mal so einen kurzen Schnellpflege-Rebe-Kurs gemacht. Und da wurde mir gesagt, dass eigentlich die Pflege der Rebe wichtiger ist als das Wetter. Sicher braucht es beides. Aber die Pflege der Rebe ist wichtiger als das Wetter, die gute Pflege. Und das macht Jesus an unserem Leben hier. Er schneidet manchmal, es tut weh und es geht nicht so schnell, wie wir es wollen, weil er gute Ziele mit uns im Auge hat. Ich habe diesen Satz von Gerhard Meyer noch euch aufgeschrieben, er hat mich bewegt. Er sagt, es wäre verantwortungslos, wenn ein Winzer fruchtlose Reben am Stock stehen ließe, obwohl sie den Stock Kraft kosten und aussaugen. Und dann sagt er weiter, damit ist jedem Christentum das Urteil gesprochen, dass Gott nur als Kraftwelle, nur zur Fassadenpolitur brauchen will. Oder nur als Rückversicherung nutzt, ohne ihm gehorsam zu sein. Und deshalb, für unser Leben ist es so wichtig, Gott ist eine nachhaltige, positive Lebensveränderung wichtiger bei mir und dir als eine schnelle Fassadenpolitur. Deshalb wollen wir diesen Rebmeister, diesen Weinberger Jesus an uns wirken lassen. Aber jetzt wollen wir zurück zum Fest gehen. Wir sehen also, wir können es auch so formulieren, eine neue Hingabe der Israeliten, des Volkes Gottes, ging dieser Einweihung voraus, diesem Fest voraus, obwohl sie zum Teil erst nachher geschah. Aber es ging eben, wird hier beschrieben, nach Gottes Prioritätenordnung. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen in dieses Einweihungsfest eintauchen. Wir wollen noch ein bisschen zusammen mit den Israeliten von damals mitfeiern und genießen. Ihr könnt zu Hause das Kapitel ja selber noch alle Details lesen. Ich greife jetzt nur zwei Verse heraus, wo uns dieses Fest weiter beschrieben wird. Im Vers 31 heißt es: Und ich, Nehemia, ließ die Oberen von Juda oben auf die Mauer steigen und stellte zwei große Dankchöre auf. Die einen gingen zur Rechten, oben auf der Mauer, zum Misttor hin. Und in Vers 38 heißt es weiter: Der andere Dankchor ging zur Linken hin, und hinter ihm ging ich her und die andere Hälfte der Obersten des Volkes oben auf der Mauer, oberhalb des Ofenturms bis an die breite Mauer. Also zu diesem Einweihungsfest hat Nehemia zwei große Festzüge, haben wir gelesen, gebildet, die dann auf der Mauer herumliefen. Aus Ausgrabungen weiß man, dass diese Mauer, die da gebaut wurde, so breit war, dass vielleicht zwei oder vielleicht sogar drei Personen nebeneinander laufen konnten. So muss man sich vorstellen, diese Festzüge so in Zweier- oder vielleicht sogar Dreierkolonne auf diesen Mauern herumgehen. Einer ging östlich herum auf der Mauer und gleichzeitig ging einer, haben wir gelesen, westlich auf der Mauer herum, wurden angeführt von Würdenträgern, dann kamen die Musikanten, dann kamen die Sänger und dann, nach einer gewissen Ordnung, und dann kam das restliche Volk. Man könnte heute, würde man sagen, das war Action pur. Da war etwas los, ein einziges Singen, ein einziges Gott loben, ein einziges Musizieren, eine überaus herzhafte und überaus fröhliche Sache war das. Und diese Fröhlichkeit, die war so ansteckend, wie heißt es hier, dass es diese Fröhlichkeit auf das ganze Volk, sich auch auf alle Familien übertrug, auf alle Kinder, die Frauen auch. Und dass es eben weit herum hörbar war. Und beide von diesen Festzügen, die trafen sich dann auf der oberen Seite der Stadt, heißt es hier, die trafen dann zusammen, und zwar beim Tempel. Und dann wurde noch ein kräftiger Abschied oder Abschluss Gottesdienst dieses Festes gefeiert. Ich möchte das auch nochmals lesen und ihr könnt es mitlesen, ich habe es auf Folie geschrieben, den Vers 43. Wo dieser Abschlussgottesdienst des Festes beschrieben wird. Und es wurden an diesem Tag große Opfer dargebracht. Und sie waren fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude gemacht, so dass sich auch Frauen und Kinder freuten und man hörte die Freude Jerusalems schon von Ferne. Also nochmals, die beiden Züge trafen sich beim Tempel und dort wurde jetzt noch ein Abschlussgottesdienst gefeiert. Wie dieser Abschlussgottesdienst im Einzelnen gefeiert wurde, das wird uns da nicht berichtet. Aber es wird betont, ich möchte zwei Dinge herausgreifen, ich habe es auch versucht mit Rot, man sieht es zwar nicht, mit Rot einzutragen. Erstens, das Volk hat große Opfer dargebracht. Das waren also Schlachtopfer, die da dargebracht wurden bei diesem Abschlussgottesdienst. Und mit diesem Opfer wurde die Tatsache gefeiert, dass sich Gott wieder ganz neu über sein Volk erbarmt hat. Dass Gott sein Volk wieder neu angenommen hatte, obwohl sie jahrzehntelang ihm, oder hunderte fast schon, ihm untreu waren. Mit diesen Opfern wurde die Tatsache gefeiert, dass Gott, das ganze Volk von ihrer großen und langen Schuld befreit hatte, dass er ihnen vergeben hatte, dass sie jetzt wieder neues Leben und neue Hoffnung bekommen hatten in dieser Stadt, die wieder neu aufgebaut worden war, auch mit ihren Mauern. Darüber freuten sie sich. Und das ist noch heute ein Grund zur Freude, weil dies noch heute möglich ist. Gestern hatten wir Power Night mit den Jugendlichen vom Kanton. Da war das Evangelium auch wieder im Mittelpunkt. Das Evangelium, das sagt, dass noch heute wir befreit werden können von unserer alten Schuld, von all dem, was sich angesammelt hat in unserem Leben. Dass wir bei Gott und mit Gott wieder neu beginnen können, mit unserem Leben. Grund zur Freude noch heute wie damals. Und das Zweite, was betont wird bei diesem Gottesdienst, wo wir sonst nicht viel wissen, ist auch etwas ganz Besonderes, Schönes, weil es ganz einfach heißt, Gott hatte ihnen eine große Freude gemacht, den Bewohnern von Jerusalem. Gott hatte ihnen eine große Freude gemacht. Ja, was war das für eine Freude? Ja, ganz einfach, sie haben wieder neu die Freude an Gott selber entdeckt. An Gott selber. Sie haben sich neu darüber gefreut, was für ein großer Reichtum in ihrem Gott eigentlich zu finden ist, haben sie gar nicht mehr bewusst. Wenn man sich ihm anvertraut, sie haben sich gefreut, wie er uns dann schützt, wie er uns dann leitet. Sie haben sich darüber gefreut, was man für eine tiefe Geborgenheit erlebt, wenn man ganz nah ist bei diesem Gott. Das war der Grund ihrer Festfreude. Sie haben sich natürlich auch gefreut, wie Gott ihnen geholfen hatte, mit viel Furcht und Zittern diese Mauer jetzt wieder aufzubauen. Darüber haben sie sich gefreut. Und sie haben sich auch gefreut, dass sie jetzt wieder Gottes Volk sein dürfen in seiner Stadt Jerusalem, dass er Volk und Stadt der lebendige Gott wiederhergestellt hatte. Darüber haben sie sich gefreut. Und wir dürfen uns heute Morgen auch wieder neu anstecken lassen von dieser Festfreude, von diesem Einweihungsfest, weil bei diesem Fest ein Prinzip deutlich wird, das noch heute gilt. Ich habe es mal so formuliert, was man aus dieser Geschichte ableiten kann, auch aus diesem Kapitel. Hingabe bedeutet nicht nur, dass wir Jesus alles geben von unserem Leben, das auch, sondern Hingabe bedeutet vor allem auch, dass wir auch alles nehmen von ihm. Dass wir alles nehmen, was Gott hat, was er uns schenken möchte. Oder jemand hat das mal so formuliert, das Gleiche. Nicht das, was wir Jesus geben, sondern das, was wir von ihm nehmen, das macht uns froh und stark Tag für Tag. Das ist noch heute Grund von Freude. Wir können Gott, wir können Jesus nie so viel geben, wie er uns gibt. Das ist kein Verhältnis. Und darüber dürfen wir uns freuen. Das ist Gottes Ziel mit uns noch heute, dass wir immer wieder neu entdecken, was für einen Reichtum wir haben in Jesus Christus. Und dass wir diesen Reichtum immer wieder neu auch beanspruchen. Das sind ja zwei Dinge. Man kann Dinge haben, aber sie nützen uns nichts, weil wir sie nicht beanspruchen. Und deshalb will Gott noch heute, dass wir immer wieder entdecken, wie reich wir sind in Christus, was wir in ihm haben. Der Apostel Paulus sagt das so schön im Römer 8, er hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont und hat ihn für uns alle dahin gegeben. Jetzt kommt Paulus richtig ins Jubeln hinein, wer Römer 8 kennt. Mit einer Frage sagt er jubelnd, wie sollte er, dieser Jesus, dieser Gott mit Jesus, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Nicht alles schenken. Bei Jesus ist es also so, entweder sind wir bei ihm mit allem beschenkt, oder wir haben nichts. Entweder oder ist bei Jesus. Entweder sind wir beschenkt bei ihm mit allem, oder wir haben nichts. Oder wenn ich noch ein anderes Bild brauche, wenn ein Mensch zu Jesus kommt, dann bekommt er ein großes Geschenk. Und da ist alles drin. Also bei Jesus gibt es nicht so ein Abstottern auf Raten oder sonst irgendetwas. Sondern wenn wir zu Jesus kommen, bekommen wir ein großes Geschenk und da ist alles drin. Und das ist bei allen gleich. Egal, ob wir jung oder alt sind, ob wir schon länger Christ sind oder erst vor einer Stunde unser Leben Jesus anvertraut haben, ist bei allen, ist alles drin. Oder ob wir Männer oder Frauen sind, spielt überhaupt keine Rolle. Was oft das Problem ist von uns Christen, was uns oft gar nicht mehr so bewusst ist, was alles drin ist in diesem Geschenk, was uns Christus gemacht hat. Und deshalb habe ich gedacht, und da brauche ich die Moderatorin noch einmal, dass wir kurz miteinander zusammentragen, was ist uns dann geschenkt in Christus? Ja, einfach da, genau, du kannst so schön schreiben, Sarah. Ja, das ist nicht so, aber ich liebe. Wollen wir es kurz zusammen, alles können wir ja gar nicht, aber was etwas von diesem Riesengeschenk, was uns geschenkt ist in Christus? Ewiges Leben, ja. Oh, wow, das ist schon ganz viel. Ja. Vergebung. Wenn wir einen zweiten Schreiber haben.
Sein Friede.
Sein Friede, jawohl. Wow, das ist das Größte. Billy Graham hat ja ein Buch geschrieben, Friede mit Gott. Das kennt diese Welt nicht. Gemeinschaft mit Gott. Wow, wenn wir einen Bundesrat kennen würden und mit ihm mal eine Tasse Kaffee trinken könnten, oder? Wow, würden wir ein Leben lang davon erzählen. Und in Jesus haben wir Gemeinschaft, 24 Stunden könnten wir sogar haben, mit dem höchsten Gott des Universums. Wow, das ist da drin in diesem Geschenk. Nein, ist ja nicht gut. Wir sind erst am Anfang. Die ganze Fülle, was heißt denn das? Allerhimmlischer Segen. Ja, in einem Lied heißt es sogar, da steht auch in der Bibel, der ganze Himmel ist dein Teil, wenn du sein Eigen bist. Genau, der ganze himmlische Segen ist drin in diesem Paket. Sind wir uns dessen bewusst? Was noch mehr?
Weisheit.
Weisheit, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit.
Freude.
Wir so ein bisschen Spaß haben und am Montag wieder den Kater haben am Arbeitsplatz. Die Arbeitgeber können ein Lied davon singen. Am Montagmorgen wäre es schon wieder Freitag. Spaß, aber keine Freude. Ja.
Freiheit.
Freiheit, das müssen wir noch eine Predigserie machen darüber. Echte Freiheit.
Die Liebe
von Gott ist unser Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist. Jetzt hören wir auf, nur wegen der Zeit, sonst können wir noch bis am Nachmittag machen. Vielen Dank. Merken wir etwas? Wir sind so reich beschenkt. Und das ist Gottes Plan, dass wir uns dessen Reichtum immer wieder bewusst sind und ihn dann auch beanspruchen im Alltag. Wenn der Ärger kommt und uns etwas maßlos ärgert, dass ich nicht die ganze Umgebung stinkig machen muss, sondern ich darf den Reichtum dann beanspruchen. Ich bin durch Jesus erlöst. Das heißt, dass ich nicht allen meinen Ärger spüren lassen muss. Nehmen vom Reichtum. Und wenn ich denke, ich kann ja nichts mehr bewegen in diesem Leben, wenn ich schon älter bin, ich habe ewiges Leben, das immer wieder beanspruchen. Oder wenn ich mich einsam fühle, das gibt es ja manchmal auch, kann ich sagen, ja, aber Gott ist in Jesus immer bei mir, sogar in mir und so weiter. Das ist das Ziel Gottes mit uns, dass wir immer wieder neu entdecken, wie reich wir beschenkt sind in Christus und diesen Reichtum auch beanspruchen. Wie die das damals im Alten Testament mit dieser Einweihungsfeier gemacht haben. Und deshalb können und wollen auch wir noch heute herzhaft feiern. Amen. Wir werden jetzt miteinander noch ein Lied singen. Es ist ein neues Lied, aber ein ganz schönes, tiefes Lied. Darf ich euch schon bitten, nach vorne zu kommen, wo das beschrieben ist. Das Lied heißt, ich weiß, wer ich bin, weil ich eben so reich beschenkt bin. Aber ich möchte gerne noch vorher mit uns beten. Darf ich euch bitten, aufzustehen dazu. Herr Jesus Christus, danke vielmal, dass wir jetzt auch am Ende dieses Gottesdienstes nochmals mit dir reden dürfen. So ganz vertraut, weil du so nah bist. Hab herzlichen Dank dafür, dass wir durch dich so reich beschenkt sind. Danke für all die Dinge, die wir aufgeschrieben haben und noch vieles mehr kommt dazu, Jesus. Vielen Dank, weil du dich selber hingegeben hast für uns. Am Kreuz für uns gestorben bist, weil du auferstanden bist, dürfen wir reich beschenkt sein mit dir. Nimm herzlichen Dank. Aber danke, Jesus, dass es dir auch am Herzen liegt, unsere innere Entwicklung, dass das deine Priorität ist. Danke, dass wir aber auch die äußeren Dinge dir immer wieder sagen dürfen. Aber hilf uns dabei, immer wieder neu zu lernen, dass wir nach deiner Uhr ticken. Dass das Innere bei dir wichtiger ist als das Äußere. Und so wollen wir, Jesus, uns jetzt am Ende dieses Gottesdienstes deinem Schutz und deiner Gnade und deinem Segen anvertrauen für die nächste Woche. Amen.